Ja, vielen herzlichen Dank für die engagierten Ausführungen. Und ich denke, es knüpft vielleicht ganz gut an, wenn ich Herrn Javad Ahsanian jetzt bitten würde, zu der Frage etwas zu sagen, was eigentlich die hier geschilderte Situation, aus welchem Fundus sich das schöpft sozusagen und was da die für die gesamte Gesellschaft, nicht die Frauen allein, sondern die gesamte Gesellschaft, was da für ein Konzept dahinter steht. Und ich möchte gleich, weil ich Sie nämlich nachher nicht unterbrechen möchte, Sie auch noch bitten, doch über diese Frage der sogenannten freien Meinungsbildung etwas zu sagen. Inwieweit ist das überhaupt unter diesen Bedingungen möglich und was macht man zum Beispiel auch als ein Schriftsteller, als ein Autor, als ein Verleger, ein Journalist oder auch Blogger in einem solchen Land?
Also im Iran und die islamische Regierung frei ist jemand, der sich Islam unterwirft. Und natürlich werden die Schriftsteller, Künstler sich diese Unterwerfung nicht leicht machen. Und diese Regierung hat von Anfang an ermordete den Schriftsteller, Dichter, also die machen keinen Halt daraus. Und Meinungsfreiheit nach islamischem Recht hatte im Iran keine Bedeutung. Ich werde in meinem Beitrag wahrscheinlich ein bisschen da reingehen und mehr darüber erklären. Ja? Okay. Also bevor ich mit meinem Vortrag anfange, möchte ich hier auf einen Punkt aufmerksam machen. Das Wesentlichste an der islamischen Regierung ist die Glaube an Wiederkunft der 12. Imam in der Endzeit, die nach Auffassung der Mullahs bald aufbrechen wird. Der Mahdi als kleines Kind tritt 4 Generationen hinweg in eine kleine Verborgenheit ein und im Jahre 941, christliche Zeitrechnung, hat sich gänzlich zurückgezogen. Seitdem befindet er sich in der großen Verborgenheit. Er wird in der Endzeit zurückkommen und errichtet dann die Welt blutig nach schiitischem Glaube neu.
Entschuldigung, eigentlich will ich Sie nicht unterbrechen, aber ich glaube, wir können Ihnen folgen, wenn wir eine Idee bekommen, was der Mahdi ist. Ist das so wie der Messias? Ist das ein Wesen? Ist das, also können Sie das vielleicht
also
einfach
für
mal...
Die sunnitische Glaube-Richtung im Islam, glauben an diesen Messias, dass irgendwann kommen wird, aber der Mahdi ist der Messias, also genau wie bei Christentum. Aber bei den Schiiten, dieser Mahdi ist der 12. Imam, der eigentlich die Geschichte darüber, über ihn nicht berichtet hat. Der hatte nicht existiert, keiner hat ihn erlebt. Und er ist nicht der Messias, was im Christentum vorkommt und bei den Sunniten, sondern er ist der aus der Familie Muhammad und der wird irgendwann kommen. Aber der wird, also ein Ayatollah Mesbah Yazi verkündete das im Jahr 2007 eigentlich in Erscheinung eintreten soll. Aber der hat seinen Zug verloren und Ahmadinejad hat auch eine Straße bis Jamkaran gebaut, dass er kommt aus einer Brune in der Nähe von Qom heraus und mehr werde ich hier darüber berichten. Also hier ist ein Freund von mir anwesend, der mit Vornamen auch Mahdi heißt, aber Sie sollen keine Angst haben, der ist nicht der Verheißende. Er sitzt da. Also nun zu Mahdis Wiederkunft und die Islamische Republik Iran. Frankreichs ehemaliger Außenminister Dost Blasi berichtete über eine Sitzung, in der das Atomprogramm der Islamischen Republik Iran behandelt wurde. Ahmadinejad fragte die Anwesenden unerwartet inmitten des Gesprächs, ob sie wüssten, weshalb Unruhe und Chaos in der Welt notwendig seien. Er antwortete selbst und fügte hinzu: Unruhen, Chaos und Unrecht in der Welt seien die Voraussetzungen für die Wiederkunft des verborgenen 12. Imams Mehdi, der mit dem Titel Herr der Zeit bezeichnet wird. Nach Überzeugung der Schiiten soll Mehdi, der nie in Erscheinung getreten ist, in der Endzeit wiederkehren und mit Vernichtung der nicht-islamischen Lebensformen die Menschheit zum islamischen Glück führen. Während der Zeit seiner Verborgenheit sind die Führer der schiitischen Klerus seine Stellvertreter, die die Führung der islamischen Gemeinschaften übernehmen müssen. In der Verfassung der Islamischen Republik Iran steht, dass die Regierung als Stellvertreter des 12. Imams fungiert. Das heißt, die Hauptaufgabe der schiitischen Herrschaft besteht darin, die Welt für die Wiederkunft des Mehdi vorzubereiten. Was Ahmadinejad als Antwort gab, ist der Sinn der offiziellen, jedoch versteckten Politik, die das Mullahs-Regime mit all seinen zur Verfügung stehenden Mitteln verfolgt. Um Chaos und Unruhen zu stiften, braucht das Regime im Iran Instrumentarien, die die Wiederkehr des 12. Imams beschleunigen soll. Dafür ist jedes erdenkliche Mittel erlaubt. Nach Auffassung der iranischen Präsident ist der islamische Staat die wahrhaftige Fortführung der Ziele der Propheten und wird bis zur islamischen Weltherrschaft folgende Etappen durchschreiten. Erstens, die islamische Revolution, die mit der Machtergreifung im Jahr 1979 im Iran stattfand. Zweitens, der islamische Gottesstaat, der im Rahmen der islamischen Ordnung noch nicht ganz gebildet worden ist. Drittens, die totale Islamisierung des Iran. Viertens, die islamische Weltherrschaft als Endziel der Islamischen Republik Iran. Es ist zu erwähnen, dass das Land trotz einer fast 30-jährigen Mullahs-Herrschaft im Iran aus der Sicht der eigenen Führer noch nicht als rein islamisch bezeichnet wird. Nun sieht sich Ahmadinejad verpflichtet, das Land mit allen Mitteln dem Endziel zuzuführen, an dem Mehdi in Erscheinung treten wird. Das Dilemma dieses Vorhabens besteht darin, dass die Bevölkerung damit nicht einverstanden ist und folglich auch nicht bei der dritten Revolution mitmacht. Also, erste Revolution ist im Jahr 79 stattgefunden, die zweite vollzog sich mit der Geiselnahme der Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft in Teheran, die dritte Revolution ist die Ernennung Ahmadinejad als Präsident des Irans. Was die iranische Gesellschaft heute zusammenhält, aber ist vielmehr die säkulare Weltanschauung der Iraner, die der iranischen Kultur entspringt. Dass es Ahmadinejad jemals gelingen wird, ohne eine existierende und vorherrschende islamische Grundordnung im Iran einen Gottesstaat nach Endzeitvorstellung zu errichten, erscheint sicherlich unmöglich. Nun die Revolutionsgarde und Mullahs Wiederkunft. Um Wiederkunft Mehdis zu beschleunigen, entschieden Khamenei und Ahmadinejad, die Macht mehr und mehr an die Revolutionsgarde zu übergeben. Unter den 21 Kabinettsmitgliedern Ahmadinejad sind lediglich 5 Personen, die nicht von der Revolutionsgarde gestellt werden. Es ist nicht zu übersehen, dass zurzeit die Revolutionsgarde die machtausübende Kraft des Landes ist. Die islamische Revolutionsgarde ist wirtschaftlich auf fast allen Gebieten aktiv und stellt als eine militärische Einrichtung die größte Wirtschaftsmacht des Landes dar. Sie sind niemanden außer dem Revolutionsführer Ayatollah Khamenei Rechenschaft schuldig. Die Revolutionsgarde zählt bei ihren Wirtschaftstransaktionen weder Steuern noch Zollgebühren. Wie ein Parlamentarier berichtet, gehören mehr als 68% aller Exportgüter der Revolutionsgarde. Sie verdienen im vergangenen Jahr nur durch Warenschmuggel ungefähr 12 Milliarden Dollar. Viele Häfen am Persischen Golf werden von ihr betrieben und sind jeglicher Kontrolle entzogen. 25 Ein- und Ausgänge des Flughafens Mehrabad in Teheran stehen die Revolutionsgarde zur Verfügung. Bereits im März 1990 erklärte Khomeini, dass es die wichtigste Aufgabe des Regimes sei, den Islam in der Welt zu verbreiten. Hierfür ist die Revolutionsgarde das wichtigste Werkzeug. Diese Elitetruppe, auf Persisch Pasdaran, verfolgt unter totaler Loyalität zu Mullahs Herrschaft zwei Hauptziele. Erstens, Zerschlagung der Opposition im Land zur eigenen Machterhaltung. Zweitens, militärische Ausbildung der Muslime im Allgemeinen und insbesondere die schiitischen Truppen der Region zur Durchsetzung der ideologischen und strategischen Politik der Mullahs. Zurzeit werden die islamischen Kräfte im Nahen Osten von Pasdaran und insbesondere von seiner Al-Quds-Einheit, einem Teil der Revolutionsgarde, die direkt dem Ayatollah Khamenei unterstellt ist, militärisch und finanziell unterstützt. Im Irak wird die Al-Mehdi-Brigade dem Muqtada al-Sadr unterstützt, die sich verpflichtet hat, den Einfluss der Mullahs im Irak zu stärken. So wird die Badr-Brigade, die militärische Arm des Oberen Rats für die Islamische Revolution im Irak, ausgebildet und unterstützt. Nach einem Bericht der New York Times stellt der Quds-Einheit den schiitischen Kräften im Irak leistungsfähige Sprengsätze zur Verfügung. Die Revolutionsgarde spielt eine große Rolle beim Aufbau der Hisbollah in Libanon. Der Hisbollah-Truppen werden modernste Waffen geliefert und sie wird auch finanziell stark unterstützt. Die pro-iranischen Kräfte innerhalb der Hamas sowie der palästinensische islamische Dschihad werden ebenso von der Quds-Brigade unterstützt. Die Quds-Einheit unterhält Abteilungen für die Bereiche Irak, Libanon, palästinensische Autonomiegebiete und Jordanien, Afghanistan, Pakistan, Indien, Türkei, arabische Halbinsel, Nordafrika, Europa sowie Nordamerika. Kurzum, die Islamische Republik bemüht sich mit allen Mitteln, die Modernität in all seinen Erscheinungsformen durch die islamische Vorschriften zu ersetzen, um zugleich die Vorbereitungen zur Wiederkehr Mahdis zu treffen. Anti-israelische Politik der Islamischen Republik. Die Vernichtung Israel ist der elementarste Bestandteil von Mahdis Wiederkehr. Israel ist das einzige Land in der Region, in dem das islamische Dogma nicht die zwischenmenschlichen Beziehungen bestimmt. Das Regime im Teheran ist davon überzeugt, dass die Einheit der islamischen Welt dann hergestellt wird, wenn praktisch und ideologisch der Antisemitismus und die anti-israelische Haltung zum Hauptbestandteil seiner Politik werden. Auf der Teheraner Konferenz unter Bezeichnung Eine Welt ohne Zionismus, die am 26. Oktober 2005 stattfand, so drohte Ahmadinejad die Welt. Zitat: Wenn jemand dazu kommt, das zionistische Regime anzuerkennen, sollte er wissen, dass er im Feuer der islamischen Gemeinschaft verbrennen wird. Wer jemals die Existenz dieses Regimes anerkannt, erkennt in Wirklichkeit die Niederlage der islamischen Welt an. Im Dezember 2005 sprach er sich im arabischsprachigen iranischen Fernsehsender Al-Alam für eine Verlegung des Staates Israel nach Deutschland oder Österreich aus. Er äußerte am 14. April 2006 seine ablehnende Haltung gegenüber Israel, Zitat, ob es einem gefällt oder nicht, das zionistische Regime geht der Auslöschung entgegen. Nach CNN-Darstellung hat Ahmadinejad während einer Dringlichkeitskonferenz in Malaysia anlässlich des Libanonkrieges 2006 die Meinung geäußert, dass die Hauptlösung der Krise im Nahen Osten in der Eliminierung des zionistischen Regimes besteht. Was Ahmadinejad über Israel immer wieder verlautbart, ist der fundamentale Glaube der Regierenden im Iran, auch wenn sie von manchen geschwiegen wird. Von enormer Bedeutung ist es zu wissen, dass der anti-israelische Krieg der pro-iranischen Kräfte nicht nur Landansprüche erhebt, sondern er wird auch mit voller religiöser Eifer gegen die Juden geführt. Diesem Aspekt der Nahostkonflikt wurde bis jetzt leider kaum Achtung geschenkt. Vielleicht, weil die Interessen der EU-Staaten mehr daran liegen, ein politisches Gleichgewicht zur Vormacht Amerika am Persischen Golf herzustellen. Unter dem Motto des antiimperialistischen Kampfes bemächtigt sich die islamische Herrschaft der berechtigten Kritik der europäischen Intellektuellen an den modernen Gesellschaften und verbirgt zugleich seine verneinende Natur gegenüber den modernen Lebensformen. Der falsche Indikator verursacht bei den iranischen Intellektuellen einen Denkfehler bei der Bewertung der Mullahs Intuitionen. Für diese Fehleinschätzung zahlten wir einen sehr hohen Preis. Bestialische Massenhinrichtungen der politischen Gefangenen. 14.000 schätzungsweise. Wenn hier in Europa das islamische Regime unter unterschiedliche Vorwände gerechtfertigt wird, wird dementsprechend den Preis für das Denkfehler ohne Zweifel viel höher sein. Das Regime im Iran ist antimodern und inhuman. Aber es ist fähig, die modernen Errungenschaften der Menschheit gegen die Welt einzusetzen. Im Kampf gegen den Modernismus und die säkulare Gesellschaftsordnung scheint es ihnen gelungen zu sein, vor allem China und Russland mit den günstigen Wirtschaftsverträgen für sich zu erkaufen und so seine Positionen in der Weltgemeinschaft zu befestigen. Jetzt über Atombombe und Mahdis Wiederkunft. Obwohl bis jetzt 3 UN-Resolutionen gegen die Irans Urananreicherung beschlossen worden sind, kann die internationale Atomenergiebehörde immer noch nicht davon ausgehen, dass das iranische Atomprogramm nur zur friedlichen Nutzung betrieben wird. Was Rouhani, der ehemalige Chef des obersten iranischen Nationalen Sicherheitsrats, einst über die geheime Atomprogramm der Mullahs entlarvte, ist alarmierend. Rouhani, der unter Präsidentschaft von Khatami auch zum Chefunterhändler der Gespräche zwischen dem Iran und dem EU-Trio Großbritannien, Frankreich und Deutschland eingesetzt wurde, berichtete im Jahr 2004, der Iran befand sich im Jahre 2002 in einer Sackgasse. Das Land konnte sein Atomprogramm nicht mehr verbergen. Die internationale Atomenergiebehörde war nicht in der Lage, die friedliche atomare Energienutzung des Irans zu bestätigen. Die US-Amerikaner drängten darauf, die Frage des iranischen Atomprogramms im UN-Sicherheitsrat zu behandeln. Weiter berichtet er, 18 Jahre lang hat Iran der internationale Atomenergiebehörde nicht über seine atomaren Aktivität berichtet. Die internationale Atomenergiebehörde würde über die atomare Zusammenarbeit mit China nicht in Kenntnis gesetzt. Die Behörde würde nicht über die vielen von Russland gekauften atomaren Anlagen informiert. Über geheime atomare Experimente würde nicht berichtet. Über die Verbindungen zum diversen Schwarzmarktnetzen und über schwarz abgewickelte Atomgeschäfte wurde nicht berichtet. Das Rouhani-Bericht verdeutlicht, dass die leitenden Figuren des Regimes wie Khamenei, Khatami und so weiter seien sich damals gezwungen, einen Weg zu finden, um einerseits die Gefahr der UN-Resolutionen zu unterbinden und andererseits mit der Täuschungsmanöver ihr Atomprogramm in Ruhe weiter zu betreiben. Die islamische Regierung in Teheran betont immer wieder, sie werde jede UN-Resolution ablehnen und dementsprechend Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Sie ist unter keinen Umständen bereit, ihr Atomprogramm und die Urananreicherung aufzugeben. Ahmadinejad verglich die atomaren Tätigkeiten der Regierung mit einem Zug, der weder über eine Bremse verfügt, noch keinen Rückwärtsgang besitzt. Eine gefügige Antwort auf das sture Verhalten des Mullahs in Bezug auf das Atomprogramm zu finden, ist mit menschlicher Vernunft schlicht nicht möglich. Die Antwort muss im komplexen religiösen Geisteszustand des herrschenden Mullahs gesucht werden. Darüber werde ich hier kurz hinweisen. Hossein Shariat Madari, der Repräsentant des religiösen Führers Khamenei im Teheraner Tagesblatt Keihan, hat in einem Interview mit Newsweek am 5.8.2006 auf die Frage, wie der geistliche Führer denkt, unter anderem geantwortet: Der geistliche Führer ist der Meinung, dass ein großes Ereignis auf die Welt wartet, das auf den Untergang der Großmächte hindeutet. Er führt weiter aus, dass dieses Ereignis uns erlösend vorkommen wird, wenn wir auch einen hohen Preis dafür zahlen müssen. Es sind bestimmte Kreisen und einigen einflussreichen Politiker um Khamenei und Ahmadinejad, die mit dem verborgenen 12. Imam in Verbindung sind, und sie sind die, die Willen Mahdis an Khamenei und vor allem Ahmadinejad übermitteln. Nach dem Ayatollah Mesbah Yazdi, einer der wichtigsten Politiker Irans, die Wiederkehr des verborgenen Imam für das Jahr 2007 verkündete, brachte Ahmadinejad seine Rede am 17. September 2005 vor der 60. UN-Vollversammlung mit einer Erscheinung, also Mahdis Licht, in Verbindung. Auch in seiner Rede vor dem 62. UN-Vollversammlung teilte er mit: Ohne Zweifel wird der verheißende Imam und der große Reformer und endgültige Retter und letzte Bote des Himmels kommen. Neben Ayatollah Mesbah Yazdi und seinen Anhänger gehört Aghazadeh, der Ex-Ölminister und der derzeitige Leiter der Atomenergieorganisation, zusammen mit Allah Verdikhani und Urdubadi, eine religiöse Gruppe an, die mit dem 12. Imam im Kontakt stehen. Er berichtete Khamenei, dass der verborgene Imam bald in Erscheinung treten werde. Er, der verheißende Mahdi, hätte das Atomprogramm des Landes bestätigt und man muss für seine Rückkehr Vorbereitungen treffen. Ähnliches bejubelte Ahmadinejad am 14.04.2006 im Khomeini-Forschungsinstitut. Zitat: Die Welt stehe am Scheidepunkt einer großen Veränderung. Die Wiederkehrzeichen seien so offensichtlich, dass man seine Augen schließen müsse, wenn man sie nicht sehen wolle. Das Kabinett von Ahmadinejad hat alle Vorkehrungen zur Ankunft des 12. Imam getroffen, der aus dem Jamkaran-Brunnen in der Nähe von Qom entsteigen soll. Tatsächlich wird dieser 12. Imam wöchentlich per Brief über die Regierungsaktivitäten informiert. Jede Woche. Es scheint lächerlich, aber es wird Millionen Dollar dafür eingesetzt.
Wo wird der Brief eingefunden?
Also im Jamkaran, es ist eine kleine Stadt in der Nähe von Qom, also eine heilige Stadt. Also nach manchen Überlieferungen musste der 12. Imam aus diesem Brunnen herauskommen. Aber im Jahr 2007,
Jahr, und die Briefe werden in den Brunnen geworfen?
Oder? Ja, in den Brunnen geworfen. Aber die gehen selber nicht in den Brunnen rein. Das ist kein Witz, aber es klingt, und die ganze Geschichte, es ist so befremdet, dass wir überhaupt sie nicht wahrnehmen. Das ist unser Problem. Das ist das Problem des Westens. Man muss sie verstehen, um sie wahrzunehmen. Und die machen keinen Spaß. Die brauchen diese Atomwaffe, um einzusetzen. Gegen alles, was modern ist. Und vor allem gegen Israel. Weil diese Stadt nicht islamisch geprägt ist. Ja, so ist es. Also, per Brief, also er wird informiert. Um die Dimension dieses Geisteszustands der Regierenden im Iran zu verstehen, muss ich hier auf eine Rede des Staatssekretärs Dust Ali im Kerman kurz eingehen. Am 25.03.2007 verglich er die Regierungszeit Ahmadinejad mit einer kleinen Verborgenheit des 12. Imams. Also er hatte eine kleine Verborgenheit und eine zweite. Der kleine hat es ungefähr 70 Jahre gedauert. Die Hauptmerkmale der kleinen Verborgenheit besteht darin, dass er fähig war, persönliche Kontakte mit den anderen herzustellen. Aber Witz ist das auf jeden Fall. In großer Verborgenheit ist dieser persönliche Kontakt unmöglich. Also wenn ein iranischer Politiker diese Regierung mit kleiner Verborgenheit verglich, will er betonen, dass diese Verbindung hergestellt worden ist. Also am 25.03.2007 verglich er die Regierungszeit Ahmadinejad mit einer kleinen Verborgenheit des 12. Imams. Die Haupteigenschaft dieser kleinen Verborgenheit besteht darin, dass persönliche Kontakte mit dem Imam möglich waren. Das heißt, die islamische Regierung kann schon jetzt mit dem 12. Imam der Schiiten in der Verbindung zu stehen und die tatsächliche Regierungspolitik wird von ihm beschlossen, um dann sie zu praktizieren. Ahmadinejad behauptete am 9.05.2007 in einer Rede vor dem Befehlshaber der Basiji, eine Miliztruppe unter Pass daran, dass im Teheran viele Ausländer leben, die versuchen, die Adresse und den Treffpunkt des verborgenen Imams herauszufinden, ihn zu vernichten, um die Verwirklichung der Allahs Herrschaft zu verhindern. Ja. Zur Realisierung der Allahs Herrschaft ist alles erlaubt. Auf diesem Weg ist eine religiöse Pflicht, jede Möglichkeit dafür zu nutzen, die nuklearen Waffen herzustellen. Es kann vielleicht uns diese obszöne Bemühungen gewagt vorkommen. Für die religiöse Eiferin ist sie jedoch berechtigte Pflichterfüllung, die mit List, Betrug und Täuschung verfolgt werden kann. Um das launenhafte Auftreten der Regimesvertreter bei den Atomverhandlungen besser zu verstehen, müssen wir die religiöse Grundlage solcher Verhalten in Betracht ziehen. Aufgrund der Tarie, dass als eine Art religiös berechtigte Täuschung, Lüge, List und einseitiges Vertragsverbrechen und so weiter gegenüber den Nicht-Muslimen übersetzt werden kann, bemüht sich die Mullahsherrschaft, die nötige Zeit zum Aufbau der Atomwaffe zu gewinnen. So unerfolgreich war das Regime wohl auch nicht. Der Besitz der Atomwaffe wird nicht nur zum Abschrecken des Feindes benutzt, sondern sie solle vor allem mit dem Auslöschen des Staates Israel die Menschheit zur Allahsherrschaft näher zu bringen. Zum Schluss muss ich kurz auf die unvorstellbaren Gefahren eingehen, die die moderne und säkulare Welt bedrohen. Die westlichen Demokratien sind mehr denn je zerbrechlicher geworden. Der pure Kapitalismus treibt in den Industrieländern Millionen von Menschen in Armut und moderne Sklaverei, obwohl zugleich der Reichtum in diesen Ländern sich enorm vermehrt hat. Den Zeitungsberichten nach lebt jede vierte in Deutschland in der Armut. Mit dem außer Kontrolle geratenen Gewinnlust des Kapitals kann der Fanatismus des Islam sehr wohl sich in der ganzen Welt fruchtbare Nährboden zu finden. Um aus diesem dunklen Zirkel herauszukommen, müssen wir wieder an säkulare Prinzipien zurückgreifen und uns die Vernunft bedienen lassen. Die Mullahs benutzen und handeln nach den Begriffen, die uns gänzlich fremd sind. Je offen die modernen Begriffe sind, so beschränkte und eigensinnige sind die Mullahs Wahrnehmungen. Die Eliminierung Israel ist ein ernstzunehmendes Bestrebungsziel der islamischen Regierung, denn es ist mehr als alles andere eine religiöse Pflichterfüllung. Ein dauerhafter Friede mit Palästinensern ist nur dann realistisch, wenn erstens die EU-Länder und vor allem Deutschland mit einer deutlichen Sprache mit Mullahs reden und zweitens die säkularen modernen Kräfte im Iran, in den Nahen Osten und insbesondere in Palästina unterstützt werden. Die EU-Staaten sollen weiter bereit sein, auf die Beschwichtigungspolitik mit dem apokalyptischen Regime im Iran zu verzichten. Denn nur so kann der islamischen terroristischen Fanatiker Einhalt geboten werden. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die wirklich erhellenden Ausführungen über ein dunkles, über eine doch dunkle, dunkel wirkende Geisteswelt oder einen sozusagen Zustand, den man da nur erahnen kann. Ich würde ganz gerne kurz sofort die eine anschließende Frage stellen, die wahrscheinlich viele sich stellen. Wie weit ist dieses Konzept des Mahdi und des 12. Imams in der Bevölkerung in irgendeiner Weise, findet sich das wieder, also gespiegelt? Oder ist das tatsächlich eine kleine Elite, die quasi das Land in der Geiselhaft hat? Und woran können Sie das messen? Also wie säkular ist die Bevölkerung?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also tatsächlich sind 5-7% der Bevölkerung, die ganze Gesellschaft in Geisel genommen haben. Diese Mehdis Geschichte, diese Theorie, diese fanatische Vorstellungen von Mehdis Wiederkehr gehört nur diese schiitischen Elitegruppen, die leider zurzeit an der Macht sind und die versuchen mit allen Mitteln diese Überzeugung auf die Bevölkerung aufzuzwingen. Natürlich, es ist ein Phänomen an sich, dass wir mit einer islamischen Regierung zu tun haben, obwohl zugleich die Gesellschaft laistisch, säkular orientiert ist. Und dieser Konflikt, diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, also einmal die Regierenden und auf anderer Seite die Gesellschaft an sich, bringt mit sich diese Konflikte.
Ja, wird das in der Schule zum Beispiel gelehrt? Kriegen das alle Kinder, diese Macht, die Geschichte?
Ja, die lernen alle, aber natürlich, die werden auch zu Hause von ihren Eltern was anderes lernen. Die werden auch, man kann wahrscheinlich, jede Forschung ist unerlaubt. Kann man nicht so einfach diese Sachen im Iran richtig also forschen. Aber Erscheinungsphänomene sind da, wenn man die Namen der Kinder dieser Familie betrachtet. Fast keine, nach der islamischen Revolution im Iran, alle Eltern nennen ihre Kinder mit altpersischen Namen und nicht mehr mit Mahdi, Jawad oder was weiß ich, diese arabischen Namen. So kann man wahrscheinlich, aber natürlich, die haben keinen Einfluss auf die Gesellschaft.